Ladies and Gentlemen and everyone in between, es ist soweit. Es ist die 100. Folge Astra Colada, Donnerstag, der 17.02. Daniel Höthmann, Hauke Horreis in der Salami-Hölle. Und was ist Markus Lanz gegen uns? Denn wir haben uns heute etwas Besonderes überlegt, denn wir haben... Wir sind umgestiegen auf ein sehr billiges Mikrofon, auf ein Shure SM58, falls ihr gedacht habt, jetzt kommt das große Brimborium und die Show wird richtig krass. Nee, wir müssen uns leider enttäuschen. Soundtechnisch haben wir ein bisschen abgesägt, weil, Daniel Höthmann?
Wir heute nicht in der Astra-Stube sind.
Nein!
Nein! Wir sind nämlich heute in Wilhelmsburg.
Im sogenannten Wilhelmsrock.
So nämlich.
Sitzen auf Sofas, gebaut aus Drumcases.
Nee, aus Cases, glaube ich einfach nur. Sind es Drumcases?
Achso, ja. Oder generell aus Cases, genau.
Es ist generell ein Case.
Wir sitzen auf Cases und haben einen Shure SM58 in der Hand. Und ich bin nicht auf einem Konzert.
Nee. Happy Birthday, Hauke, im Übrigen. Wir haben heute Geburtstag. 100 Folgen. Ist
ja,
doch ein
Premiere.
Geburtstag, oder?
Sagt man 100. Geburtstag?
Weiß ich nicht. Ist es Premiere? Aber wir hatten ja Geburtstag, wir können es ja beide einfach nochmal Happy Birthday sagen.
Okay, ja.
Wie war dein Geburtstag?
Traurig.
Nee, wirklich jetzt?
Ja, traurig.
Meiner war aber auch ein bisschen traurig. Ich war die ganze Zeit alleine zu Hause und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass abends jemand nach Hause kommt.
Ich dachte, jeder Abend ist bei dir so.
Fängt gut an. Ich muss mal ganz kurz eben sagen, wir hatten ja die großartige Diskussion, was ist Körperverletzung und was ist Sachbeschädigung. Mein Anwalt sagt im Übrigen, wenn ich einem Querdenker seinen Ungeimpftstern abziehe von seiner Jacke, ist es keine Körperverletzung, es ist definitiv Sachbeschädigung. So.
Du zerreißt die Klamotten einer Person an der Person dran und es ist keine Körperverletzung.
Nein, weil es seine Jacke ist.
Du hast extra deinen Anwalt gefragt.
Ja. Und Tom von Adula sagt das im Übrigen auch.
Wenn Tom das von Adula sagt. Wenn ihr euch fragt gerade, wie ist dieses ganze Setting überhaupt aufgebaut? Wir sitzen nicht nur im Wilhelmsrock und haben Cases unterm Arsch und haben einen SM58 vorm Mund. Nein, wir haben auch Kameras auf uns gerichtet. Also sollte irgendetwas für euch da draußen komisch sein und wir lachen über etwas, das könnt ihr euch dann irgendwann mal nachschauen. Und zwar auf einem wundervollen Kanal. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zu unseren beiden Gästen. Ich würde halt mal mit dem Gastgeber, der heute sozusagen in seinem eigenen Zuhause Gast ist, mal anfangen. Den hatten wir schon mal als Gast.
Hatten wir, aber lass uns doch erstmal beide Gäste vorstellen und dann gehst du zu unserem Gastgeber über.
Na, wenn du damit anfangen möchtest.
Dann fange ich einfach mal an. Wir haben uns heute zu unserer 100. Folge den wirklich großartigen Jörg Mechenbier eingeladen. Und der ist seines Zeichens Sänger von unglaublich guten Bands wie Love A, wie Trixie und seiner Solo, kann man Solo kommen? Nee, Solo, Trio, nee, was ist das?
Trio sind
Duo,
drei.
Duo.
Meine Erstband, ja.
Das Duo Schreng, Schreng und Lala, meine Fresse, hat aber lange gedauert jetzt. Jörg, hallo.
Hallo Daniel,
voll
hallo. Voll
schön.
Hauke. Hallo. Hallo zweiter Gast, ohne zu spoilern.
Und ein Mann, der... Oh, wie du mich jetzt wieder gerade anguckst, Alter. Ich krieg schon wieder voll Hate auf dein, von dir. Weißt du, wie...
Ich mag das Gelalle nicht.
Welches Gelalle nicht? Das ist doch egal, wie ich das hier gerade mache. Ich mag auch manche Sachen einfach. Dann komme ich wieder
Schatz.
Beim Netflix-Thema. Guck ich dich dann halt einfach an. Ich muss mir teilweise 20 Minuten Netflix-Gelaber von dir hören. Oh, ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Niemand ist auf meinem Geburtstag. Ich mache mir mal Netflix an und schaue mir das 10. Mal hintereinander Grey's Anatomy an. So, dann muss ich ja auch, ohne dass ich dir einen bösen Blick rüberwachsen lasse, lass mich doch halt einfach...
Nee, du merkst es nicht, Hase. Du guckst mich dann auch immer mit einem gewissen Blick an.
Nee,
ich glaube
gar nicht, dass ich das nicht merke, aber es hat einfach so. Nach 100 Folgen muss das doch einfach mal drin sein, dass ich halt auch meine eigene Form halt habe, ohne von dir einen bösen Blick. Jetzt verunsichert mich ja schon wieder. Jetzt kannst du den Gast selber ankündigen.
Nee, Schatz, du musst dich nicht verunsichert fühlen.
Jetzt fühle ich mich verunsichert.
Nee, musst du nicht.
So trinke ich jetzt weiter ich trinke jetzt gerade übrigens Sekt. Mir wurde gesagt, dass heute viel getrunken wird. Jetzt kommt, Daniel so, ja, ich muss ja noch Auto fahren. Ich habe heute kein Car2Go gefunden. Und Jörg dann so, ich bin eigentlich schon seit 6 Wochen trocken und habe wieder 10 Kilo abgenommen. Ich trinke heute auch gar nichts mehr. Jetzt bin ich der Einzige, der heute trinkt. Aber vielleicht nicht alleine, denn neben mir sitzt nämlich Lars Ide, Gastgeber im wundervollen Wilhelmsrock. Und der Mensch, der uns eingeladen hat, unsere 100. Folge hier bei ihm zu Hause in seinem Wohnzimmer zu verbringen. Hallo Lars.
Moin. Ich sag mal in die Runde, ne? So spoilern wollen, machen wir später. Moin.
So, da kommt eine ganz große, alles entscheidende Frage, die ich wir haben ja schon Vorgespräch gehabt, also weil das Ganze ja hier schon einigermaßen so auf im TV-Format produziert worden ist, da habe ich nämlich die ganze Zeit gedacht, habt ihr schon mal einen Zahn verloren aufgrund einer Kollision mit einer Faust, aber nicht eurer? Habt ihr schon mal die Situation gehabt, dass ihr zum Zahnarzt musstet, weil da ein Zahn weg gewesen ist?
Nein, ich habe sehr viele Zähne verloren in meiner Karriere, aber keine durch Faust.
Ich zwei Stück durch Faust.
Ich zwei Stück durch Faust.
Naja, wir gehen mal auf Netto runter, ne?
Zu Recht?
Natürlich nicht.
Wie sah der andere aus?
Naja, der andere sah auch echt noch gut aus, weil der einfach viel größer und stärker als ich war. Und ich habe ihn aber auch bis aufs Blut gereizt und dachte, ja, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da so einen Film gefahren, dachte, bin Superman. Der Typ war halt auch, hat eine scheiß Einstellung, sah scheiße aus. Und ich dachte, da muss man jetzt mal entgegentreten. Und irgendwie war mir das dann auch egal und dann bin ich einfach rauf da. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich, also so gesundheitlich eine beschissene Action ist, die ich da angezettelt habe.
Zahnmäßig.
Ja, ja, voll zahnmäßig.
Der Typ hat mit meinen Zähnen auf seine Faust eingeprügelt. Ja, ja.
Das war, aber ich lag dann irgendwann unten im Rinnstein und dachte mir, hab den Mittelfinger ausgestreckt. So, jetzt habe ich dir aber gezeigt, du Sackgesicht. Das war auch ein mieser Typ. Das war ein richtig mieser Typ.
Rita Hoppenjan, 5. Klasse. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Wir haben irgendein Spiel auf dem Schulhof gespielt. Und da war ein Ball im Spiel, das weiß ich noch.
Es war ein Ball im Spiel.
Und auf jeden Fall ich stand halt irgendwie und wollte diesen Ball fangen. Und Rita hockte irgendwie unter mir und ich weiß nicht, was für ein Spiel das war, keine Ahnung. Und
es klingt.
Nein, es war. Es war,
wurde von Godzilla niedergestreckt und Daniel von Rita in der 5. Klasse.
Auf jeden Fall kam dieser Ball angeschossen und Rita wollte ihn halt auch fangen, ist dann hoch und ist mit ihrem Kopf mit einer wahnsinnigen Wucht unter mein Kinn. Und dann habe ich halt zugebissen und habe mir halt unten 3 Zähne weggebissen.
Aber komplett. Faust ist, wenn man die Hand so zumacht.
Ich weiß. Ich wollte nur sagen, bei mir war es nicht Faust, bei mir war es Kopf. Kopf an Kinn. So. Und das war auch nicht cool.
Bei mir war es Crystal, 17 oder 18 Stück. Naja, im Allgemeinen, umso der Lebenswandel, ja, sag ich nein, mal. Ey, also,
Digga, was ist los? Alles gut.
Ich glaube, wenn jetzt die Zahnposerei losgeht, hier Faust hin oder her.
Hier vorne. Seitdem ich 12 bin, habe ich hier vorne eine Prothese drin. Ne? Kann man das sehen? Weil so ein bisschen so, ne? Nee. Ich habe eine gute Zahnärztin.
Gut jetzt gemacht, mal
wieder. Ja. Weil ich habe mir im Tropicana, falls ihr das kennt, das Spaßbad an der Ostsee,
jo,
wo man mal hinfahren sollte, das Tropicana, es ist schon wieder Werbung, ne? Das Tropicana an der Ostsee ist das beste Spaßbad der Welt. Und alle haben gesagt, bei dem Wellenbad, bitte rutsch nicht auf den Bauch. Und es gibt ja auch diese Schilder, wo man sagt so, hey, ist mir scheißegal, ich kann rutschen, wie ich will. Es hat Gründe, warum man im Wellenbad nicht auf den Bauch rutschen sollte. Da habe ich mir eiskalt vor den vorderen Schneidezahn habe ich verloren. Und es war für mich gar kein Ding. Ich lief da, glaube ich, auch 2 Wochen mit rum und fand es ziemlich geil, so ohne Zahn rumzulaufen. Und irgendwie, wenn halt Leute angekommen sind und mich angelabert haben, dann habe ich halt irgendwie immer nur mein Gesicht nach vorne gestreckt. So, und hatte ich immer gleich Respekt. Aber so im gesamten Leben, dann sind wir wieder beim SM58, habe ich viel mehr Zahn an einem SM58 verloren an irgendwelchen Fäusten.
You're welcome, ja, ja.
Du auch?
Ja, ja, und vor allem mit der Prothese musste man dann ja später auch aufpassen. Das geht ja auch ins Geld. Wenn du dann gewöhnt man sich auch einen ganz anderen Style an, so am Mikrofon. Wenn du mal so eine Kauleiste bezahlt hast, dann stehst du schon mal ein Stück weiter weg. So, dann kriegst du vom FOH mal einen Anpfiff, so, geh mal näher ans Mikro, sag Junge, weißt du, was das kostet?
Bezahlst du, wenn es kaputt geht.
Und dann bezahlst du mir das dann.
Ich fand das ja auch immer, als ich seinerzeit Zivildienst gemacht habe, von wegen Prothese, das war immer so lustig. Ich wusste nicht, so niedlich, lustig, so, aber so da beim Zivildienst, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Aber wenn die alten Leute so eingeschlafen sind und wenn so das Gebiss so rausgerutscht ist, halt, das sah immer so rein, dann waren die da zusammengefallen und waren am Schlafen und das Gebiss hing schon halt raus. So, das ist echt.
Kenn ich von meinem Opa,
wenn
der im Sessel gesessen hat.
Der da ein Stück weiter ist, dass das hält, ja.
Aber ich habe ja auch eine kleine Brücke Und das ist mir letztens, Opa, nun bin ich auch in dem Alter, nun kann ich das sagen, mir brauche ich ja nichts mehr peinlich zu sein, aber da habe ich letztens auch so eine Süßigkeit gegessen,
Ja, das kenne ich.
Und dann auf einmal hat sich hinten die Brücke mal kurz verkannt. Ich so, oh Alter, vielleicht sollte ich das mal wieder prüfen, damit das nicht so locker rausrutscht.
Kaubonbons und so, das lasse ich mittlerweile so, überwiegend sein, ja.
Witzigerweise fällt mir ja auch.
Gutes Thema auch hier für die 100.
Mega gut.
Also, mir fällt sofort Folgendes ein, und zwar.
Der Kreisel-Podcast ihres Vertrauens.
Das beste Tinder-Profil, was ich gesehen habe, bei einer Frau. Ja, ab und zu benutzt man halt einfach auch das Internet, um sich neuen Menschen zu öffnen. Und das beste Tinder-Profil, also für Lars, das ist halt eine App. Da kann man halt Menschen kennenlernen. Hast du schon gehört, ne?
Tinder? Ich kenne das auch nicht.
Ja, doch.
Ja, gut.
Von Freunden. Innen.
Da habe ich die Situation gehabt, dass vor mir ein Profil gewesen ist, mit einer, also kein wirkliches Profilbild, sondern ein Bild von, wie heißt der, Louis Dufinet oder Louis Dufinesse? Dann wischt er halt weiter und dann kommt da halt Emily the Strange als Bild, falls ich noch Emily the Strange kennt, das war irgendwie früher so eine Cartoon-Figur, so aus dem Infobereich, und als nächstes halt nur einfach so ein Gebiss, was neben dem Glas so hingelegt worden ist, und mehr weiter nicht. Und dann steht da unten so, ich bin schon verliebt.
Hast du nach links oder nach rechts gewischt?
Also das Ding ist halt, ich bin...
ich sage, warte ganz kurz, ich muss gucken, was ist. Er hat nach rechts gewischt.
Aus Neugier.
Ich wusste es.
Es ist immer die Neugier. Und es könnte auch immer ein neuer Podcast-Gast dabei rauskommen. Das weißt du doch.
Das stimmt, ja,
die
das ist richtig.
Die
ja,
besten Gäste von uns kommen von Tinder.
Eigentlich kommen alle Gäste von uns von Tinder. Wir kriegen nur über Tinder.
Ah, schön herrliches Gespräch. Wollen wir irgendwas Ernstes sprechen, damit wir alle ein bisschen down kommen?
Warum hast du nach der Faust gefragt? Also ich bin noch.
Warum ich nach der Faust gefragt habe, ja. Um mit einem lockeren Thema halt einzusteigen, so, bevor wir halt wieder kommen und wie schwer es in Corona gewesen ist.
Der hat von euch schon mal jemanden auf die Fresse gekriegt und Zahn verloren.
Ja. Ich dachte,
oder sag mal, erzähl doch mal, Dani, was war so dein schönstes Gefühl, als du jemanden zusammengetreten hast?
Da ich ja vom Dorf komme, könnte ich da einiges erzählen. So, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei tatsächlich nie gehabt.
Immer wenn ich an Szene denke und Schlägerei, fällt mir sofort der alte Film ein. Scheiße, wie heißt denn der? Riot Oi Warning. Kannstein beißen. Es fällt mir immer so eine Szene ein. Ich hab diesen Film auch viel zu früh gesehen, um den halt zu begreifen.
War das nicht bei American History
X? Bei American History X war das. Bei A Warning wurde es angedeutet.
Ja.
Bei American History X wurde es ja, gut, das wurde fast gezeigt, sagen wir es mal so. Ich krieg jetzt Gänsehaut.
Aber es war so doll gezeigt, ja. Dass, also jedes Mal, wenn ich das so sehe, ich habe den Film, glaube ich, dreimal gesehen, ja. So. Und jedes Mal so, oh, jetzt kommt gleich die Szene und mein
ganz
ganzes Gebälk, Alter, ja. Hat echt wehgetan.
Ja, ja.
So
und das Schlimme ist ja gar nicht bei der Szene, klar ist das total schlimm in der Szene, wenn er dann halt auf den Kopf tritt. Das Schlimme bei der Szene ist, wenn die diese Nahaufnahme machen, wie er in den Bordstein beißt. Das finde ich so schön, weil da gibt's dieses Knacken, wenn er mit seinen Zähnen auf dem Bordstein, oh, das ist unfassbar schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Ich erinnere mich zurück,
auch sehr abbaulich, ja.
Ja. Ich erinnere mich aber zurück, dass es einer der Momente gewesen ist, wo ich als wirklich, weiß nicht, wie alt ich da war, 16, 17, 18, so in dem Moment, wo ich gemerkt habe, auf welcher Seite mein Herz schlägt. Das hört sich komisch an, aber...
Du meinst es politisch?
Das Politische,
okay.
Ja.
Okay.
Mein politisches und mein musikalisches Herz. Wo ich gedacht habe, wie können Menschen so zueinander sein, weil ich das schon... Irgendwie so als sehr
wie
real.
Wie bist du denn?
Was?
Wie jung bist du denn?
Ich bin 20 geworden letzte Woche mit Dani zusammen.
Fuck.
Vor allem mit mir zusammen.
Nee, aber...
Wir haben uns nur eingeladen, um sich besser zu fühlen.
Ja.
Also hier läuft grundsätzlich was in die verkehrte Richtung. Sorgen.
Weißt du, was hier gerade abläuft? Ihr draußen an den Hörgeräten.
Junge Leute an den Hörgeräten.
Ja. Junge Leute an den Hörgeräten. Seht es ja nicht. Also Daniel und ich sitzen halt auf zwei Einzelsofas auseinander, links und rechts so gegenüber und in der Mitte zusammen auf einem so Pärchen. Das, wie man sagt, man so auf der Lauf-Couch.
Da wurde ich bei Tinder kennengelernt.
Ja, genau. Sitzen da halt Lars und Jörg zusammen. Wo wir schon am Anfang gesagt haben, wenn wir die beiden zusammenbringen, kommen die nie wieder voneinander weg.
Ja, das funktioniert schon ganz gut, ne? Ich finde das, ich find auch, dass das sehr gut funktioniert, auf jeden Fall.
Aber blöde Frage, wann habt, gibt es einen Moment, wo ihr gemerkt habt, so, mein Herz schlägt links?
Also, ich dachte, wann wir gemerkt haben, dass wir uns lieben.
Ja. Also, kennengelernt bei Tinder haben wir. Achso,
ich versuche hier ein ernstes Thema anzufangen. Okay, alles klar. Und jetzt entscheidet euch.
Also mein Herz.
Erst Lars. So.
Mein Herz schlägt links, habe ich gar nicht so gedacht. Ich habe eher gedacht, Nazis sind scheiße. Das war, also, das hatte noch in dem Alter noch nichts mit links oder rechts zu tun. Das waren die Geschichten meiner Uroma, das waren die Geschichten meiner Großeltern, die sie mir erzählt haben, was da so in der Zeit abgegangen ist. Und für mich war irgendwie schon immer klar, Nazis sind scheiße. Und so hat sich meine ganze politische Bildung ausgearbeitet letztendlich. Und ich bin heute immer noch sehr froh drüber, dass ich mit vollem Inbrunst immer noch sage, Nazis sind scheiße. So, also das hat, also, und ich bin so irgendwie in dieser auch, ich habe zum Glück eine ordentliche politische Bildung gehabt, wenn man das so sagen darf, weil ich aus sozialdemokratischem Hause sozusagen komme. Da war man grundsätzlich auch schon mal gegen Nazis und Ausländerhass und man hilft sich gegenseitig, man hilft Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Das ist für mich irgendwie eine ganz normale Geschichte, so mehr oder minder, weil ich das von früh auf kennengelernt habe. Und das waren, also da bin ich meinen Eltern und Großeltern immer noch bis zum Lebensende bestimmt extrem dankbar für.
Jetzt dürfen Sie Ihren Gast fragen.
Das wird doch interessant mit den beiden.
Ne? Das wird super mit uns beiden. Ja, Jörg, erzähl doch mal.
Ja, ich bin da so
reingerutscht.
In die ganze linke Szene.
Ich wusste, dass es gab Alkohol. Da saßen so ein paar Punks auf dem vom Jugendzentrum, die hatten eine Kiste Oettinger dabei und wieder zugesetzt.
Also, das war natürlich auch so, ich sag mal so ähnlich, ne, wie bei Lars, dass man aus dem bürgerlichen, aber natürlich im Zweifel Liberalen oder meine Eltern sind weder links noch rechts, also das waren halt Leute, die immer, wie gesagt, man hilft sich gegenseitig so, das waren ganz, ganz normale Werte bei uns, also demokratische Werte auf jeden Fall. Halt so, mein Vater als Postbeamter hat bestimmt schwarz gewählt.
Digga, mein Vater war auch bei der Post. Digga, ja. Ich flipp aus. Ja, voll, der hat als Fernmeldehandwerker angefangen und ist dann am Ende der Karriere über Abendschule technischer Fernmeldeamtsrat gewesen.
Na, okay.
Also, ne, der ist ja lustig.
Also Entschuldigung. Als
Briefträger hochgedient, ne, im mittleren Dienst.
Aber Post ist Post.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber das war bei mir natürlich mit, also tatsächlich bin ich da politisiert worden, erst durch Musik. Und das war natürlich, keine Ahnung, das ging erstmal unpolitisch mit Krach, Metal los, Hauptsache Muttern gefällt's nicht. Und dann, also ganz, ganz klar, also dass ich überhaupt mich damit beschäftigt habe, aber zuerst war die Musik da und dadurch kam das halt, dass man sich da mehr für interessiert und das halt einen höheren Stellenwert dann auch bekommen hat oder gleichberechtigt mit dem Musikgenuss war. Aber dass ich jetzt, also ich glaube, ich war auch schon immer gegen Nazis oder so, da wäre auch ohne Musik jetzt kein Grund, rechter zu sein, aber dieses Verständnis oder dieses sich damit beschäftigen, das kam tatsächlich ganz klassisch, glaube ich, für so einen Dorfjugendlichen mit Mofa über Punkrock und Kassettenrekorder, ja.
Das ist ja auch so das Ding, ne? Dieses Dorf-Ding. Ich meine, ich komme vom Dorf, du kommst vom Dorf, Hauke. Du kommst auch vom Dorf?
Ja.
Lars, kommst du vom Dorf?
Elmshorn.
Elmshorn, Digga. Also meine Eltern haben im Endeffekt mir dann halt in Anführungsstrichen beigebracht, bitte respektiere jeden Menschen, außer Nazis. So. Also das hat mein Papa immer gesagt. Er meint so ganz ehrlich, wenn du irgendwo einen Nazi siehst, so, den musst du halt definitiv nicht gut finden. Mhm. So, auf
also
gar keinen Fall.
Ich beneide ja Leute immer so, also in Anführungszeichen, ne, wenn man dann so, schönes Beispiel in Rosswein hier, da, unser alter Freund Alex Kwiatkowski, der immer so erzählt hat, also da war einfach der Nazi immer schon da und der Feind so und man musste sich da behaupten und so. Das gab's bei uns nicht. Bei uns gab's halt die linken Dorfjugendlichen und die bürgerliche Rechte, sage ich jetzt mal maximal. Also da gab es jetzt keinen, mein gegen Nazis Aufnäher, der war, bis ich in die Kreisstadt gekommen bin, war der kompletter Quatsch so bei uns.
Komplett.
Ja, die gab's halt nicht. Also diese Bedrohung war diffus irgendwie oder die war, das wusste man, dass das nicht wiederkommen darf, aber den Nazi als Feind, dem man begegnet ist in der Dorfmitte, den gab's nicht. Da gab's halt die Bürgerlichen, was man ja schon abgelehnt hat so. Und dann gab es halt eben auch vielleicht auch eine konservative Gruppe, aber selbst die als jetzt dezidiert rechts, was man darunter versteht, zu bezeichnen, das wäre auch schon gewagt, glaube ich. Also es war alles sehr moderat.
Okay.
Im weitesten Sinne. Also in SPD gegen CDU war schon der größte Konflikt, sag ich mal.
Safe, das Dorfleben auf jeden Fall. CDU gegen SPD, ja.
Naja, aber so, da kann ich ein bisschen entgegen. Also in Elmshorn war das ja so, ich meine, Schleswig-Holstein war ja die Brutstätte von vielerlei rechten Wehrsportgruppen, so hat man sie ja früher genannt, diese Zusammenkünfte, wo diese ganzen verehrten Menschen irgendwie, und die haben ja oft diese Panzerübungsgelände oben in Schleswig-Holstein genutzt. Und unter anderem war da ja auch diese damalige Wehrsportgruppe Hoffmann und Konsorten, also Bokel, Hahn, Reda, diese ganzen Dörfer, die waren voll mit Nazi-Dreck. Und ich weiß noch, dass wir also in Elmshorn auch phasenweise, als das dann so ein bisschen gipfelte, auch schon den offenen Konflikt hatten. Und natürlich waren die alle viel größer, breiter, besser durchtrainiert, da waren mehr, also wie oft wir da einen auf die Fresse gekriegt haben oder Fersengeld bezahlen mussten. Also umgehauen habe ich von denen nie einen. Also nicht von denen so. Da war ich noch nicht so weit. Aber da, also, ne. Und das war schon derbe so da oben in Schleswig-Holstein. Das ist ja wirklich, wenn man da so mal gerade 80er, 90er Jahre sieht, da war wirklich 70er, 80er Jahre, sag ich jetzt mal, da war echt richtig viel los da auf der Ebene. Das war schon irgendwie echt auch krass. So.
Das führt dann auch, also weiß ich nicht, du bist ja wahrscheinlich auch, sag ich mal, in der musikalischen Richtung unterwegs gewesen wie wir, aber dann funktioniert es halt auch ohne Musik, sag ich mal so. Ja. Aber weiß ich nicht, ich hätte ohne Subkultur keinen, nicht so schnell einen Grund gehabt, darüber nachzudenken oder mich damit zu beschäftigen. So, ne?
Das ist ja das Schöne, also du hast dich ja gleich von einer Musik einfangen lassen, das ist ja so da generell so, wir sind da ja eigentlich alle gleich so und ich,
ja, ja.
Also mit 13 habe ich Punkrock das erste Mal in meinem Leben gehört, der aus England kam, ich bin großer englischer Punkrock-Liebhaber, so mit Amiland habe ich gar nicht so viel, da gab es dann so die Klassiker, da habe ich mich noch gar nicht so mit diesen ganzen so Surf-Punk-Sachen beschäftigt, na klar gab es da einen Henry Rollins, na klar gab es da irgendwie die Ramones und noch ein paar mehr, aber ich war so ein bisschen auf der Insel verbandelt. So. Ich fand so diesen typischen, so auch so wie seinerzeit, ich sag mal so Cocksparrer-Punk und so, das war für mich das mit Grölen und wow, das ist ja, ja, heute noch so in der Bude. Und die Musik, die du denn gut fandest, dich dahin gebracht hast, so was alles gute Gedanken waren, die mitgegangen sind. Ob das jetzt eine politische Einstellung war oder so, da sind ja ganz viele
und die Leute, ne, dass man mit den Leuten halt auch zusammenkommt, genau. Ja. Die.
Und die waren ja alle so und ich meine, in der Community, wir hatten das, ich glaube, bei dem ersten hatte ich das auch mal so, als Punkrocker, wenn du da so standest und dann so der Klassiker, du willst auf ein Konzert nach Hannover in die Kornstraße oder oder so, und da, weil da Rotzkotz spielt oder
Rotzkotz.
Ja, naja, so hießen sie
so
damals.
So heißt die heute noch.
Was und hatten, standest was du hatten da? Wir heute nochmal? Junkie-Scheiße? Wäre auch ein sehr guter Punkrock-Name. Haben wir uns heute mal so überlegt.
Und dann Timo standest sagt, du da als 13-jähriger Hosenscheißer und dann so, ja, wie kommen wir denn da jetzt hin? Weil Hannover war ja mit 13 noch eine Weltreise. So, ne? Und ja, zwei sind in die Einkaufszone gegangen, haben Geld geschnorrt. Dann haben wir da irgendwie einen entfernten Bekannten rausgeholt. Der Bruder hatte irgendwie ein Auto. Den haben wir dann überzeugt, dass er uns nach Hannover fährt. Und dann standen wir abends auf dem Konzert. So einfach so geregelt. Einfach so. Und das finde ich an dieser, das fand ich auch an dieser Hip-Hop-Community zum Beispiel. Das ist ja auch eine ähnliche Situation, dass so Hip-Hop und Punkrock, das waren alles so schöne Subkulturen wirklich, die sich so derbe entwickelt haben. Und eigentlich, ne, Mixtapes, Flugblätter, Aufkleber und Läden, wo man zum Beispiel als Punk, was gab's denn für uns? Das Rip-Off im Karo-Viertel. So, da war so, da kamst du an den englischen Shit und an den Ami-Shit ran oder mal an so ein geiles T-Shirt. Man hat ja alles noch selber gemacht.
Aber
da
war bei uns auch, musstest du auch nach Saarbrücken fahren, um. Ja.
Und da ranzukommen, da gab's so einen Laden und das beim Hip-Hop war, da hat sich das ja auch alles ähnlich entwickelt. Also.
Das war tatsächlich bei uns auf dem Dorf auch so, dass sich die Hip-Hopper und die Punk- und Rock-Leute super verstanden haben. Also das war immer so eine Mischpoke. Und was Jörg gerade sagt, also die, sagen wir, die bürgerliche Mitte, wir haben sie immer unsere Fußballer genannt, unsere Sportler,
ja, ja,
so, die konnten halt auch mit der Musik nichts anfangen. Die haben dann wirklich Onkels gehört.
Ja, die so, die Autotuner-Fraktion gab es, ne? Und es gab halt die,
ja, so.
So die andere Fraktion.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist halt
da wo ich herkomme, haben sich die Leute, die rechte Musik konsumiert haben und sich auch eher rechts verhalten haben, also eher, na, nicht, ich will sie jetzt nicht als Nazi bezeichnen, aber die haben halt Sachen erfüllt wie ein waschechter Nazi, ohne sich selber dabei als Nazi zu sehen. Wo man dann selber auch mit 16 da halt in so einer selbstgebauten Butze halt hing, wie die Dorfjugend halt irgendwo halt eine selbstgebaute Butze. Und dann fällt dir jetzt schon auf, okay, neben AC/DC und Guns N' Roses laufen halt Onkels, was ich damals noch nicht so schlimm gefunden habe, aber auch so Zillertaler Türkenjäger. Und dann denkst du, okay, das kann doch, irgendwie stimmt hier was nicht. Warum sind wir hier mit 20 Leuten und nur eine davon ist die Schwester und wir sind nur Männer und hören irgendwelche komische Rechtsrock, wo wir halt gegen Ausländer hetzen. Und die Kids nehmen halt die Parolen ihrer Eltern in den Mund und kommen halt vom Dorf und haben noch niemals in ihrem Leben einen Menschen gesehen, der zum Beispiel aus Afrika gekommen ist. Also vielleicht aus dem Fernsehen. Und
das ist ja das Ding, wenn du so mit 12, 13, 14, 15, da verschwimmt das ja eventuell noch. Also gerade jetzt Thema Onkels, und da kann man ja dann auch sagen, also dass man, gibt halt einfach so einen Punkt, wo man das nicht mehr machen konnte oder verstehen konnte. Also, aber es gibt ja so einen Punkt, wenn du da rankommst an die ganze Sache, hast du ja, das waren halt Stromgitarren und deutsche Schlager, also ich sag jetzt mal Schlagertexte, ne? Das war ja so dieses einfachste Lagerfeuerromantik. Die Sachen, die jetzt nicht, sag ich mal jetzt, rechts waren, also direkt rechts waren, wie jetzt die alten Onkel-Sachen oder so. Also ich bin da mit den schlechten Deutschrock-Sachen, sag ich mal, schon erstmal in Kontakt gekommen. Das war halt einfach Rockmusik. Das wusste ich damals nicht mit, keine Ahnung, die waren auf Mixtape neben Abstürz und Brieftauben und wie du sagst, Sex Pistols oder Buzzcocks oder sowas. Das war halt alles, was du in die Finger gekriegt hast. So, ne?
Und ich habe gestern die neue Single von Freiwild gehört. Freiwild haben eine neue Single rausgebracht.
Warum? Warum die eine rausgebracht haben oder warum auch
gehört hat?
Ich finde beide Fragen berechtigt.
Also du hast es auch gesehen?
Ich habe es auch gesehen, ja.
Möchtest du das Video beschreiben, wie es aussieht?
Mach du das bitte.
Also wir haben ein neues Freiwild-Video und man hat Freiwild auf Monitore gescreent in einer schlecht 3D-animierten Endzeitstimmung, wo ein junger Mann sich das Herz fasst, um von der Brücke zu stürzen, und wo eine junge Frau ihm dabei zusieht, die wahrscheinlich ihn liebt. Aber alles in richtig, richtig schlimmer 3D-Animation. So etwas, wo ich halt selber sagen würde als Künstler: Ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Ich möchte nicht, dass dieser Song veröffentlicht wird, von der Qualität halt her. Und auch nicht von dem Video, von der Qualität her, weil das ist halt super schlimm. Und hat gestern irgendwie auch schon, irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 100.000 Views gehabt. Und
tatsächlich hat das Likes. Mich auch, glaube ich, wirklich von der ganzen rechten Sache, also die Ästhetik hat mir einfach schon immer so widerstrebt, ja, dass ich glaube, das war noch vor der Politisierung, habe ich gesagt, nee, so möchte ich nicht sein oder aussehen oder rumlaufen oder wirken.
Und da habe ich mir selber aber die Frage gestellt, weißt du? Die bringen, also Freiwild bringen jetzt einen Song raus und der ist Vergissmeinnicht. Und da geht es halt eher um. Also, sagen wir mal, wenn das jetzt ein Schüler getextet hätte aus meiner 8. Klasse, der jetzt noch nicht so lange Deutsch gehabt hat, dann hätte ich gesagt, nicht schlecht. So, aber
auch nicht gut.
Auch nicht wirklich gut. Poetisch. Vielleicht bin ich da halt auch gerade ein bisschen arrogant und sage einfach so, ja, also ein Ghostwriter hätte dir das wahrscheinlich anders geschrieben. Trotzdem habe ich dann einfach gedacht, so, okay, Freiwild als neues Onkels-Symbol, also ich finde, ne, also Onkels würde ich jetzt gar nicht mehr so dazu zählen, weil das ist so ein bisschen Vergangenheit. Ich finde, Freiwild ist da halt viel größer.
Die ganz Scheißkapellen wieder ein Forum.
Ja, aber ich betitel die sozusagen, oder für mich heißt Freiwild auch gleichzeitig halt immer auch Band der rechten Szene, Band der Nazi-Szene. Und habe ich gedacht, wie argumentierst du das, wenn die halt auch so einen Song wie den halt rausbringen? Wenn die halt eigentlich gar nicht. Wenn sie halt eigentlich gar nicht.
Siehst du mal, wie blöd die Nazis sind. Siehst du, also die hören sich sogar so schlecht gefilmte Schlagerscheiße an.
Aber
es ist bei denen ja auch total schwierig, sie überhaupt in die rechte Ecke zu stellen. Das ist ja auch noch das Problem.
Aber so. Trotzdem
sind sie. Also deren Marketing halt läuft
Band,
aber ja auch
Band
über
der rechten
die.
Szene halt.
Nee, ich sehe sie nicht als Band der rechten Szene an.
Findest nicht? Überhaupt
nee,
nicht?
Überhaupt nicht. Nee. Also es gibt bestimmt genug richtige Nazis, die das hören, aber ich glaube, richtige Nazis ist das selbst zu dumm. Ja. Ernsthaft? Ja. Nein, wirklich. Ich glaube wirklich, dass ein richtiger, stolzer Nazi, der sich einen Freiwildzang anhört, echt denkt so, boah, was ist das für eine Scheiße? Da hör ich mir lieber Störkraft, Screwdriver oder was weiß ich, was es da gerade gibt. Das meine ich wirklich ernst. Diese Band ist einfach nur dumm. Die machen dumme Musik für dumme Menschen.
Ja,
das heißt, und das ist das Gefährliche. Das ist ja viel, viel gefährlicher.
Ich finde es auch geil, ernst zu nehmen, Punk, der läuft eh hört. Das ist so.
Nee, also ich würde wirklich nicht sagen, dass das Freiwild die haben bestimmt rechte Fans, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es gibt bestimmt genug Rechte, die das irgendwie abfeiern oder so. Aber was Freiwild ja gemacht hat in den letzten 2 Jahren, ist ja, sich so ein bisschen in diese Querdulli-Geschichte reinzuzecken. So, das ist ja das, was sie gemacht
haben. Aber
meinst du
nicht, das hat auch viel mit Marketing zu tun?
Das hat also super viel mit Marketing zu tun.
Sind ja auch die Onkels Nachfolger wurden ja auch gesucht von der Industrie. Also
und das sind sie ja, absolut. Ja, das sind sie ja, absolut. Und die ganzen Onkels-Leute hören auch mit Sicherheit Freiwild. So, ob die Freiwild-Leute jetzt Onkels hören, ist so die nächste Frage. So, da glaube ich, weil... Ja, stimmt, das würde mich auch mal interessieren. Aber
wollen wir nicht mal so eine Umfrage machen oder so einen anderen Deckmantel? Wir sneaken uns rein.
Mal die in die rechte Ecke zu drängen, ist, die haben halt speziell, also die haben halt Texte.
Du hast gesagt, du hast Whisky, ja? Also wenn es jetzt noch lange über solche Bands geht.
Nein, die haben halt Texte, die man halt so und so interpretieren kann. So, das ist einfach so das Ding. Und ich verteidige jetzt nicht, auf gar keinen Fall. Die machen Müllmusik für Müllmenschen, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber das ist halt schwierig, die in die rechte Ecke zu drängen, finde ich.
Ich will ja auch gar nicht, dass du dich verteidigst,
nee,
sondern ich habe mir einfach nur selber die Frage gestellt, weil ich das sofort mit Freiwild impliziere, ich rechtes Gedankengut.
Mhm.
Und ich kann mich ja auch gerne von einem Freiwild-Fan halt, kann ich mich zusammen hinsetzen, ganz gemütlich und mir eine Stunde halt anhören, warum das nicht so ist.
Ja, das könntest
aber,
du.
Aber ich würde da, bin da auch eher bei Daniel, also ich würde das auch eher unter Idioten wegsortieren, als unter Nazis, jetzt sage ich mal. Weil, also klar gibt es bestimmt viele, die wir Nazis nennen, haben ja auch diesen Titel gar nicht verdient, sage ich mal. Das sind halt Idioten. Also die haben es ja so gar nicht genug politisch mit irgendwas auseinandergesetzt, um sich Nazi zu schimpfen. So. Also die sind halt einfach doof. So. Oder
dumme Menschen.
Dumme Menschen, die halt auch viele unserer Werte nicht teilen. Also ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau wie bei Onkels, klingelt natürlich auch die Nazi-Glocke, aber es sind, also da sind die wenigsten von diesen Hörern, das sind ja leider große populäre Bands, und das sind halt nicht alles potenzielle Hardcore-Nazis, die so eine Platte zu Hause haben. So, das meine ich. Also was wie?
Also,
weißt du, wie?
Ja, und vor allen Dingen da muss ich auch so ein bisschen recht. Also das ist ja auch so. Ich meine, wir sind eine ganz andere Generation. Und wir haben uns vielleicht mit bestimmten Sachen, ob das bei den Onkels in den Anfängen war, wo die wirklich so ganz schlimme Texte gemacht haben, die ich jetzt hier auch wirklich nicht in den Mund nehme und das ganz bewusst, weil deswegen ist das für mich und deswegen sage ich auch gar nicht Nazi-Band, da bin ich dann auch bei, das ist dann eher eine Idioten-Band sozusagen so. Und das ist bei Freiwild, finde ich, genauso. Sollen die machen, wie sie wollen irgendwie, ich finde die scheiße, also in jeglicher Hinsicht. Jetzt kann man sich natürlich über die Qualität der Musik an sich noch unterhalten. Ja, es sind gängige Rock'n'Roll-Riffs. Das ist jetzt ja auch nicht irgendwie was Besonderes, aber die interessieren mich nicht und die sind einfach, ich würde auch eher sagen, so einfach dumme Menschen. In meinen Augen.
Du bist ja... du bist ja ein Mensch. Nein, du bist ja, du machst ja Tourmanagement, Lars. Tourmanagement.
Mensch, schöner Versprecher gewesen.
Du machst ja Tourmanagement. Hätte man dir in den 90er Jahren die Onkels angeboten, hättest du sie gemacht oder nicht?
Kann ich mir im klaren Oh.
Das Mikrofon immer.
Ich bin immer von Martin gewohnt, dass ich es am Revers habe. kann ich ganz klar, auf gar keinen Fall. Wir hatten sogar die Situation, das war in den Mitte 90er, da war ich so Rodi, Gitarrentechniker, bin mit den Bands rumgefahren, hab die Instrumente aufgebaut, hab denen da das Wasser hingestellt, das Handtuch, die Setliste hingeklebt und hab mit dem Tonmann und dem Lichtmann so das alles vorbereitet für die Band. Und dann hatte ich mal einen Anruf gekriegt von eigentlich einem geschätzten Kollegen von mir Und der fragte mich, Mensch Lars und so, bist du gerade zu Hause? Ich so, ja, bin ich. Sag mal, hättest du dann und dann Zeit? Und ich so, ja, hab ich, was denn los? Ja, ich hab hier einen Job, du brauchst nur den Basser zu betreuen. Und ich so, hä? Ich so, nur den, wie, nur den, ja, nur den Basser. Und dann auch richtig gut Kohle. Also für damalige Verhältnisse überdurchschnittlich viel Geld. Und dann meine ich so, für wen denn? Ja, für die Band aus Frankfurt. Weißt du,
mehr muss man nicht sagen.
In dem Augenblick war mir alles klar. Und dann habe ich das Gespräch abgebrochen. Ich habe gesagt, pass auf, Digi, ich mag dich so, was du, wie, wenn du dich entscheidest, für die zu arbeiten, dann muss ich das respektieren. Aber frag mich nie wieder nach Hilfe für diese Band. Also das, da kannst du mich mal getrost rausstreichen aus dem ganzen
Quatsch. Das ist ganz interessant. Also ja, absolut. Und auch cooler, selbstverständlicher Move natürlich auch. Aber das ist interessant, weil die sind ja so groß. Ich erinnere mich noch dran, es gab doch mal, ich glaube, Rose Tattoo sollten mal, hatten mal eine Tour gespielt und die, dann weiß man ja genau, da ruft die Plattenfirma dann in Deutschland an, die sich ja überhaupt nicht um unsere Befindlichkeiten kümmern, da ruft die Plattenfirma dann an, fragt, wir hatten bei euch letztes Jahr die meisten CDs verkauft, so, und dann hieß es halt ja die und die, und dann sind die Onkels mit Rose Tattoo getourt, soweit ich weiß, oder waren der Support oder sowas, wenn ich da nicht irre. Glaube ich, dass ich das mal so aufgeschnappt habe. Und dann ist man so, dann waren Rose Tattoo dann auch in so einer Ecke, also ich weiß gar nicht, wie die einzustufen sind, aber die waren auf jeden Fall dadurch schon natürlich negativ behaftet, so auch
so, auf
für
jeden
mich
Fall.
Damals. Und dann geht's halt jetzt los. Dann spielen die, sag ich mal, dort in Westfalenhalle, wenn die noch so heißt, oder wie eine Versicherung. Und dann spielen da jetzt die Onkels und dann bist du der Tourmanager und du sagst so, nee, mach ich nicht, ne? Ich komme da aus einer anderen Ecke, sehe ich nicht, hab ich keinen Bock drauf. Lehnst du ab, ne? Sehe ich ein. Dann bist du jetzt, klar, jetzt die Westfalenhalle, denen es hat, sagen wir jetzt einfach mal, seelenlose eine Firma, ne? Die sagen halt, die machen das so, ist ja egal, die kümmern sich auch nicht um die Befindlichkeiten einer Subkultur. Jetzt bist du der Würstchen oder der vegane Pakora-Verkäufer halt so. Und du sagst jetzt so, nee, da mache ich meine Fritteuse nicht an, wenn die Onkels kommen. Also weißt du, wo fängst du da an, wo hörst du auf? Oder du sagst, ich bin da hier Hausmeister, ich feg die Halle nicht, wenn die Onkels spielen. So, weißt du, wo geht's dann los, dass man es gutheißen oder darüber hinwegsehen kann, dass es nur Geschäft ist?
Das sind extrem, ist der, also ein extrem interessantes Themenbereich, das
ja,
Ganze.
Oder? Also
das
ist auf jeden Fall. Weil man kann, wir Fall. Haben ja den Luxus, auch Nein zu sagen. Die Astra-Stube sagt jetzt so, Zillertaler Türkenjäger, nee, buchen wir nicht. Also das ist ganz klar, das funktioniert auch in dem Rahmen, aber in so einem, weil jetzt gerade, ne, mit wie heißen sie denn? Freiwild, ich hab den Namen schon verdrängt. Die sind jetzt halt so Mainstream halt so, ne, dass halt viele Leute das Problem haben, an der Nummer nicht vorbeizukommen. Also wie auch immer geartet, ne? Jetzt ob du jetzt der
Vertrieb, der Würstchenverkäufer,
der Otto-Katalog bist und ja, hast die CD gelistet oder wie auch immer.
Ja, der Würstchenverkäufer. Oder der Vertrieb.
Oder das, ja gut, das Vertrieb.
Halt so, der fängt ja aber eigentlich auch
mal. Das machen die alles selber.
Das ist ja auch
machen
nochmal
die alles selber.
Genau, das ja? ist halt auch.
Freiwillig macht ja alles selber.
Ja, aber selbst wenn nicht, du hast recht,
du
hast recht.
Du kommst ja aber trotzdem irgendwann in eine Situation, dass du dann, dass die ihre Vinyls pressen, da wo du deine Vinyls.
Ja gut, das stimmt.
Ja, als ich beim Vertrieb war, gab's halt, das war halt ein Vertrieb, wo man ganz klar gesagt hat, man macht das nicht. Oder da gab's solche Bands oder gab's Oi-Bands aus der Grauzone, wo man gesagt hat, nee, die listen wir nicht, auch wenn, oder das Label droppen wir oder so, so Sachen gab es dann halt. Das war dann aber auch, also das war halt dann nicht, ne, kein Major-Geschäft halt so. Und da, das war dann noch, aber es gibt halt so eine Grenze, weißt du, wo du, ja, wo man,
da bin also ich auf jeden,
was so Mainstream ist, dass es schwer ist, dran vorbeizukommen, wie du sagst, jetzt, ob jetzt Vertrieb, ob die, ne,
da, Firma, also. Da bin ich auch auf jeden Fall bei dir, das zu sagen, dass so untereinander die Entscheidung, die untereinander fällt, ist meistens ja die Entscheidung von kleineren Labels, kleineren, also Vereinen, sag ich jetzt mal, also genau. Die Positionen sind alle kleiner und in der Regel kommen sie ja auch fast aus derselben Subkultur eventuell, ja, also ja. Sind wir untereinander ja gut informiert.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Band, meinetwegen aus irgendeinem Dorf,
ja,
der, weißt du, der eine Freiwildplatte kriegt und der Bock auf Rockmusik hat, da wird ja so grundsätzlich sein Wunsch erstmal erfüllt. Das ist ja Rockmusik, ja. Da kann man ja nun halten wie ein Dachdecker. Das ist nun mal Rock. Und der findet das dann voll geil,
ja,
weil er erstmal vielleicht auch gar nicht die Chance hat, oder auch vielleicht gar kein Interesse hat, gar nicht, weil ihn das, also das ist dann so die Grauzone, der findet die Musik einfach geil und kennt die Geschichte nicht, der entdeckt aber gerade eine Band, die findet er einfach geil.
Genau, man sitzt ja oft auf dem hohen Ross, also ich bin da auch, hab da auch einen ganz klaren Standpunkt, aber wir sitzen da, glaube ich, oft so gut informiert und vernetzt, wie wir sind, halt dann oft auf dem hohen Ross, was das, so den Otto Normal Dirmel irgendwie
das anbelangt. Das bin ich komplett bei dir.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
Das friert er nicht. Ja, so sieht's halt nicht. In der Tat. Aber jetzt haben wir ja auch genug über diese komischen. Ich würde mal gerne mal wieder. Also ich weiß, ich bin nur
Gast. Mit
ich
Blutverlust weiß, oder Zähnen.
Ja, Entschuldigung, wir haben von der spaßigen Seite ins tiefe Thema gekommen. Du warst doch schon mal bei uns Gast. Aber das Schöne daran ist, ich habe was vorbereitet. Und zwar hat der wundervolle Jörg etwas mitgebracht. Und zwar ein Geschenk. Das könnt ihr nicht sehen, weil ihr natürlich nur hört, aber die es halt gerade sehen, also dann später,
könnt
sehen, weil Jörg hat nämlich außerhalb seiner, sag mal, ich will jetzt mal so fahrig sagen.
Das ist total selbst, geil, es war gar nicht als Promotool selbst, gedacht, aber hey.
Hier ein bisschen wie bei TV Total, ne?
Ja, genau.
Platte des Monats. Also halte ich nochmal hier in die Hand. Ne? Jörg braucht wieder ein bisschen für Crystal.
Ich habe meine Freiexemplare bekommen. Ich bin
Crystal, die beste Freundin aus der Vergangenheit, die ab und zu nochmal vorbeikommt. So, und Entschuldigung, manchmal.
Sag, wie das Buch heißt.
Nick, wollte ja auch was dazu sagen. So, du schreibst ja sonst halt manchmal auch selbstzerstörerische Songs. Die klingen wie selbstzerstörerische Songs. Die können natürlich auch total positiv bewertet werden, aber ich habe so die eine oder andere Interviewphrase noch im Kopf, wo man so sagt, so Mensch, ist das selbstzerstörerisch, was du da schreibst. Und ich habe heute von dir ein Buch in die Hand bekommen, und zwar Peterchens Mondfahrt, weil du es als Geschenk mitgebracht hast für einen Menschen, der uns seit 100 Folgen halt immer wieder die eine oder andere Frage stellt. Und zwar ist der Fiete, der 8 Jahre alt ist. Und Du hast dieses Buch geschrieben, du hast das nochmal neu aufgelegt. Peterchens Mondfahrt.
Genau, ich habe es nicht geschrieben, das ist ja der Trick. Ja,
was,
ich habe quasi
hast
ein
du
Buch
gemacht.
Ich habe ein Buch
gemacht. Da steht doch dein Name drauf.
Jetzt, wo ich sage, klingt es ein bisschen lustig. Ich habe ein Buch geschrieben, das schon mal jemand geschrieben hat.
Also die Bibel das quasi gesehen, neu vertont.
Genau, die Bibel nach Biff. Ja. Also ich sollte das Märchen von Gerd von Bassewitz in meinen Worten quasi nochmal neu erzählen zu den vorliegenden Illustrationen von der die Dame aus Köln, Greta Wagener. Und genau, das ist der Buchfink Verlag in Trier, hat das gemacht, und er macht ganz kleine, süße Indie-Bücher. Ja, und Flo und Suse meinten, es wäre eine gute Idee, mich da mal ranzulassen.
Und ja. wie ist das Gefühl jetzt halt auch mal für, ab wann ist das Buch? Ab 16?
Ab, das ist, ich glaube...
Zum Vorlesen,
ja,
also Nacht ab, und ab...
Ab Kinderraffen. Also,
wie ist das Gefühl für dich, etwas herausgebracht zu haben, was du explizit halt geschrieben hast für Menschen, die die Welt halt positiv sehen?
Das ist total geil. Ich bin jetzt seit einem halben Jahrhundert ein drogenabhängiger Schwachkopf, und jetzt kann ich mich als seriöser Kinderautor verlustieren in solchen Formaten wie bei euch. Und das ist ganz gut, ja. So ein Reputationshandbremse war das quasi für mich. Es ist total, total schön. Also man hat ja auch im Alltag mehr mit Kindern zu tun, seien es die eigenen oder auch im Umfeld. Das hat das Älterwerden ja oft so, bringt das ja mit sich. Und von daher war das gar nicht mehr, also vor Jahren hätte ich das selber noch eher absurd gefunden. Und mittlerweile, ja, da das halt im eigenen Alltag Einzug gehalten hat mit den Kindern, fand ich das auch eine ganz süße Idee, dass man mich daran lässt. Und ja, also das Grinsen ist nachvollziehbar, dass viele wahrscheinlich auf dem Gesicht haben, wenn sie sagen, oh, Jörg Mechenbier hat ein Kinderbuch geschrieben, aber...
Ich finde es vollkommen nachvollziehbar. Ich finde, also, ich finde halt einfach, du bist ein wahnsinnig toller Texter und schreibst unfassbar gut und hast deinen eigenen Stil und willst keinen Gefallen. Und ich glaube, etwas für Kinder zu machen... ist nochmal eine ganz andere Ebene,
als den ganzen Bullshit, den wir halt als Texter halt für uns halt selber machen und unsere ganze Scheiße halt rauskotzen, wo wir doch selber sagen, ist mir doch scheißegal.
Das ist viel einfacher. Die Erwachsenen haben langsam die Schnauze voll von mir. Jetzt musste ich mir eine neue Zielgruppe suchen.
Jetzt nehme ich die Kinder. Ja. So, jetzt erst habe ich euch gekriegt, jetzt kriege ich eure Kinder.
Kannst du noch
so
was erzählen. So.
Das funktioniert auf sicher.
Ich hole meinen Rechner raus und habe was für dich vorbereitet, und zwar, ich habe ein TikTok-Profil für dich erstellt. Nein.
Alter. Das wäre geil.
Und zwar,
geht ab jetzt.
Ja, Fiete.
Eigentlich Fiete. Und zwar, kommen wir wieder zurück auf das eigentliche Ding. Fiete hat Fragen gestellt. Und zwar habe ich zwei bekommen. Und zwar einmal für Jörg, für dich, und einmal für dich, Lars. Weil er Fan ist von euch beiden. Und auch großer Swiss und die anderen Fan ist. Und falls ihr HörerInnen es noch nicht wisst, Fiete ist ein junger Mann, der uns immer halt Fragen stellt. Und die beantworten eigentlich unsere Gäste, obwohl sie an mich gestellt sind. Und deshalb kommt jetzt sozusagen die erste Fiete-Frage an Jörg.
Fiete Frage! Hauke, glaubst du, dass das Wort Katze von Kacken und Kotzen kommt?
Das wäre, oh, das ist eine fantastische Frage, wie immer.
Was ist denn mit Fiete los?
Fiete, großartig. Also so viel, ja, jetzt bin ich ja blamiert hier. Also so viel Wortwitz werde ich in meinem Leben nicht mehr rausbekommen. Katze, ob das Wort Katze aus Kacke und Kotze besteht, also oder daherkommt. Also ich glaube nicht, lieber Fiete, aber es ist, ich finde diese Beobachtung ganz brillant, dass es aus diesen beiden Wörtern besteht. Also Hut ab, finde ich ganz, ganz toll. Da werde ich nochmal an anderer Stelle drauf eingehen, und sei es in einem Liedtext oder im nächsten Kinderbuch.
Ich wollte gerade sagen, neuer Love A-Song.
Was oder ich verkauf's Dennis Jaspersen.
Ja. Stimmt.
Aber großartig. Also Fiete, wirklich ganz, ganz geile Beobachtung, und Hut ab für diesen
Move.
Schmunzelmoment, ja.
So. Ich würde mal sagen, Fiete, Mic drop.
Ja, wirklich. Super.
Gut, dann gibt's die nächste Frage, die ist an Lars.
Fiete, Frage. Du, Hauke, gibt's ein Beruf, den du niemals machen würdest?
Polizist.
Oh, ja, so naheliegend. Ich hätte Bäcker gesagt, weil er so früh raus muss.
Nee, bei der Polizei haben die doch auch Schichtdienst. Ja. Das ist auch scheiße. Und die müssen auch am Wochenende raus. Das ist auch
mehr Klamotten an.
Ey,
ja,
nee. Ey, Leute, ich sage euch nur eins, ganz generell, Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, warum Polizist?
Ja, weil...
Also gute, spontane Punkrocker-Antwort, das mal vorweg.
Das ist richtig.
Ging so, ne? Ging ganz gut.
Auf jeden
Fall. Ja. Also weiß ich nicht. Polizei hat natürlich auch was mit meiner Entwicklung zu tun. Mit meiner pubertären Hochphase. Als ich so, wo man so halt Punk war, da hat das mit der Polizei nicht so hingehauen. Das war so, mit denen hatte man dann viele Auseinandersetzungen. Also das ging gleich her, dass man die nicht mochte. Als ich denn ein bisschen älter geworden bin.
Du sprichst jetzt ja zu viele, ne?
Ich spreche zu viele, genau. Okay, ah, sorry, das ist so genau, süß, genau.
Dass du mich jetzt dabei so ja anguckst. Und ich
ja, aber ich mache dir auch ganz gerne in die Augen gucken, mein Lieber. Du, wenn du einem aufmerksam zuhörst, hast du immer schöne Augen. Nur mal so gesagt, ne? Also, viele Polizist wollte ich irgendwie nie werden. Das sind schlechte Arbeitsbedingungen, das Wochenenddienst, Mopperei, Kollegen mit einer falschen Einstellung, zu national, und ich dachte mir, und die Uniformen sahen zu der Zeit, als ich jung war, auch echt nicht schön aus. Das sind die Gründe, warum ich nicht zur Polizei gehen würde.
Ich glaube auch nicht, dass Fiete zur Polizei gehen wird. Also Fiete kann natürlich zu Fiete, du kannst auf jeden Fall zur Polizei gehen. Ich
also will, jeder niemand, so wie er will.
Also, sagen, jeder will, so wie er will, ne?
Also auf jeden muss Fall. Antworten.
Ja, nee, klar, du musst es antworten, auf jeden Fall.
Ja, wir werden aber nicht auf die Idee gekommen, ne?
Aber die Katzenfrage war der Hammer.
Ich weiß Gott nicht.
Ich würde es irgendwie total geil finden, wenn Fiete irgendwann so fame ist, dass er halt einfach mal in die Flora eingeladen wird, so als Ehrenmitglied, als Antifa-Mitglied. Fiete, ne? Der Gute nicht.
Nee.
Gut, an der Kasse sitzen, jedem Gast eine Frage stellen.
Aber, das ist aber auch so ein Ding, so Antifa-Mitglied, man ist Antifa oder nicht.
Ja, Antifa-Mitglied ist ganz geil.
Antifa-Ehrenmitglied, sind wir doch alle.
Nee, also Antifa ist man oder nicht. Finde ich, sag ich jetzt mal so.
Ich habe einen Antifa-Tarifvertrag.
Ey, bester Song, Acne Kid Joe, großartig, großartig.
Ey, wenn wir gerade bei Songs sind, wollen wir eine Pause ein
Genau, wir haben ja noch einen dritten Gast,
die gleich kommt.
Oh ja!
Eine, sagt man eigentlich Gästin? Nee, Hengstin sagt man, ne?
Wie war das? Du sagst Hengstin.
Nee,
ich finde Hengstin okay.
Wie heißt der nochmal? Von Jennifer Weiß, von Jennifer Rostock, hat diesen Song Hengstin gemacht und ich fand diesen Begriff eigentlich ganz cool. Aber ich kenne aber auch ganz viele Frauen, die das ganz scheiße finden.
Hengstinnen muss es auch heißen, glaube ich.
Nee.
Warte, für den Podcast?
Nee, das ist eine super Dern.
Selbstverständlich.
So kündige so. Die super Dern an, ja, fertig.
Das hätte ich gemacht, wenn einer gleich gekommen wäre.
Okay, dann, ich weiß schon.
Dann
auf
hätte
dich
ich
kann man sich
Dern
auch verlassen.
Gesagt.
Ja, nee,
selbstverständlich. Schmeicheln kann ich.
Habe ich schon rausgehört so und gemerkt. Und
also ihr könnt euch jetzt da draußen auf jeden Fall freuen, dass gleich die zweite Runde der Adula, der inoffiziellen Adula-Notizen vorgelesen werden.
Sehr schön.
Diesmal von Frank. Und währenddessen haben die Jungs halt schon ihre Handys rausgekramt, um sich Songs zu wünschen auf unsere Playlist. Und zwar Astra Colada Nachtasyl. Könnt ihr bei Spotify finden. Und wenn ihr Lust habt, lasst ein Like da, folgt uns. Was ich auch gerade gesehen habe, wir haben viel mehr Apple-User als Spotify-Kunden.
Ist das gut oder schlecht?
Ich weiß es nicht so richtig. Es klingt beides irgendwie falsch.
Ich werde
nicht so
viel
laut
bei Starbucks gestreamt wahrscheinlich.
Also ich wünsche mir von Bruce Springsteen Human Touch. Ich habe gerade irgendwie eine ganz, ganz, ich weiß nicht, ob das schlimm oder gut ist, eine ganz schlimme, gute Bruce Springsteen-Phase. Ich habe das Hörbuch... besser als Onkels. Ich habe mir die Biografie angehört als Hörbuch, gelesen von T.S. Ullmann. 15 Stunden T.S. Ullmann. Ist auch eine ganz schön harte Nummer, sag ich mal so.
15 Stunden T.S. Ullmann, kriegst du halt...
Das Herz von St. Pauli, habt ihr das irgendwo auf Vinyl drauf? Nein, scheiße.
Aber Wir sind nicht die Onkels ist der beliebteste Song, das ist schon mal gut. Das ist schon mal mega gut.
Der passt super, danke.
Ja, der passt gut ins Programm, auf jeden Fall.
Damit es für euch Sinn macht.
Lars sein Mikro nicht benutzt hat.
Lars sein Mikrofon nicht benutzt.
Okay, ich vergesse das immer.
Das sei Lars Co-Partner halt der Frontmann von Rantanplan ist, der jetzt hier nebenbei sitzt und halt luschert, den wir aber schon vorher irgendwann mal eingeladen haben zu uns im Podcast. Also nur so.
Luschert? Das Lauschen?
Luschert. Gucken auch.
Nee, gucken.
Du luscherst um die Ecke.
Du luscherst um die Ecke.
Weißt du?
Gehst so gucken. Schielen. Schielen ist auch Quatsch. Gucken.
Aber Hauke, du hast natürlich recht. Ich gehe sehr unprofessionell mit meinem Mikrofon
um. Tut mir leid, ich habe das Gefühl, dass ich dich von der Seite so ein bisschen disse. So Mansplaining.
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen.
Hast du das Gefühl, dass
Ja.
Ist es wirklich so?
Ja, nö.
Ich auch schon. Seit Anbeginn habe ich das Gefühl.
Du Daniel Hüttmann. Das ist der echte Hauke. Du kriegst halt.
Ja.
Aber das heißt auch, dass ich dich halt mehr mag.
Das ist nur Liebe, Lars.
Du bist halt so ein. So eine True-Geschichte, ne? Das ist ehrlich so, ne?
Das, wie wir beide.
So, wir müssen eine Pause machen, weil ich muss so dringend pinkeln. Leute, das tut schon weh.
Was denn?
Ich muss pinkeln.
Ich auch.
So, Lars und ich müssen Pipi machen.
Ich muss auch, seit ich nichts mehr trinke, muss ich viel öfter pinkeln.
Können sich jetzt entweder die Gäste jetzt entscheiden, was sie sich auf ihre Liste packen wollen. Wer soll denn das schneiden?
Ach so, ich hab's gleich.
Morgen.
Ich hätte gern Do It Again von Steely Dan.
Das heißt, die inoffiziellen Adula-Notizen und wir nach der Pause.
Bis gleich.
Bis gleich.
Bing. Bing.
Die inoffiziellen Adula-Notizen.
Drop. März 2010. Schwörende Seen. Das SK2 liegt direkt am Fluss. Nur wenige hundert Meter vom deutschen Eck entfernt. Alles riecht nach Bonner Republik und Junggesellenabschieden. Wir hatten Marius, den Veranstalter des Abends, bereits 2009 auf seinem If the Kids Are United Festival im Koblenzer Umland kennengelernt, wo auch Mikrokosmos 23 und Matula auftraten. Niki, der Sänger unserer zukünftigen Booking-Kollegen Jupiter Jones, performte dort unter dem Namen Chinaski-Jugend und hatte mich während seines Konzerts mit dem Drummer von Refused verglichen. Draußen sagte er mir später, während er von Micha und Tom erfolgreich um mehrere Kippenschachteln erleichtert wurde, dass ich ihm mit meinem Schlagzeugspiel eine Gänsehaut beschert hätte. Es ehrte mich sehr und ich muss gestehen, dass ich zu dieser Zeit auch tatsächlich noch mit jedem Schlag die Energie eines auf die Erde stürzenden Meteoriten aufwendete, um zu zeigen, wie ernst mir die ganze Sache mit dem Emo-Genre war, wofür mich in den Folgejahren immer wieder amtliche Rückenschmerzen heimsuchen sollten. Weil unser Auftritt beim Festival jedenfalls offenbar ganz annehmbar verlief, begrüßt uns Marius also auch im März 2010 erneut in seiner Region.
Als wir den Club, der eigentlich eine Bar ist, betreten, können wir uns vor Platzmangel kaum um die eigene Achse drehen. Sofort umarmt uns David, ein stets gut gelaunter Hans Dampf in allen Gassen. Später unter anderem bei Fjord, Koslowski und Adam Angst aktiv. Wir werden uns heute mit seiner Band Longing for Tomorrow die nicht vorhandene Bühne teilen. Unser geschätzter Warenfeilbieter Daniel Hateman Hötmann rollt wie gewohnt mit einer Kiste T-Shirts, ein paar Aufklebern und Platten zu uns. Als er sich dem Merchstand nähert, muss er mit Erstaunen feststellen, dass dort bereits 7000 mit riesigen Schriftzügen bedruckte Sweater und T-Shirts in allen Regenbogenfarben drapiert sind. Longing for Tomorrow hatten offensichtlich ein Frachtschiff gekapert und wollen an diesem Abend einen ihrer Überseecontainer voller Textilien komplett in Bargeld umwandeln. Daniel bekommt eine etwa 2 Quadratzentimeter große Fläche zugewiesen, auf der er sich auslagenmäßig austoben darf. Schon bald stehen mehrere, in Klammern 2, halbe Dutzend KonzertbesucherInnen nicht gedrängt vor keiner Bühne. Longing for Tomorrow beginnen ihr furioses Set, als bespielten sie die ausverkaufte Wembley Arena. Es ist beeindruckend und schlimm. Aber nicht die Songs oder der Sound sind abwegig, sondern der Bassist der Band. Er wirbelt wie ein wild gewordener Derwisch durch den ganzen Laden. Sein Bass fliegt durch die Luft wie die Löcher aus dem Käse. Er springt auf die Bar, hangelt sich mit dem kleinen Zeh an der Decke entlang, dreht sich auf dem Kopf wie ein Dreidel. Mantraartig dringt ihm dieser eine Satz aus dem Gesicht. Ich will eine Rente sehen! Wobei er seine eigenen Hände wie ein absurd übermotivierter Seelöwe immer wieder über den Kopf zusammenschlägt. Ich verstehe nur schwörende Seen, merkt Micha an. Man muss wissen, dass es sich hierbei um einen Insider handelt. Denn wir hatten die Band im Sommer zuvor bereits beim In The Zone Festival in der Altmark begutachtet, bei dem der Bassist ebenfalls pausenlos »Ich will eine Rente sehen!« ins Mikro schrie und Micha ebenfalls jedes Mal nur schwörende Seen verstand. Auch heute beendet er die Longing for Tomorrow Show per Rückwärtssalto und einem donnernden »Dankeschön!« um nur wenig später Schuhplattland auf seinem außenbeborderten Bass auf der Mosel zurück nach Aachen zu surfen. Unser Konzert hingegen verläuft. Wie üblich gibt es für uns kein Hotel. Wir schlafen bei Marius zu Hause. Seine Freundin verzweifelt sofort an den deftigen Käsefüßen, die Micha aus dem Club mitgebracht hat. »Ich hab doch heute erst geputzt«, wundert sie sich panisch. »Warum stinkt es denn hier so?« Während eine unzählbare Menge an kaum auszuhaltenden Insider-Jokes und Wortspielen auf dem Sofa abgeladen wird, klingeln mir die Ansagen und Animationen des Longing for Tomorrow-Bassisten noch immer verschwimmend in meinen Ohren. Ich will eine Rente sehen! Schwörende sehen! Schwörende sehen! Schwörende sehen! Kein Wunder, dass es diese hypnotische Phrase sogar bis in den Titel unseres ersten Albums geschafft hat. Bevor alle ins Bett oder auf die Isomatte fallen, trocknet Micha noch seine verschwitzten Konzertsocken auf der Heizung und Marius seiner Freundin die darauffolgenden Tränen.